Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk. Heute mit Folge 43, einen Tag vor unserem Euroleague-Spiel in Liberec. Die TSG reist morgen früh ins europäische Ausland und ins Ausland sind wir nun auch vorgedrungen. Vorgestern habe ich gesehen, dass unser Hoffefunk jetzt in den Luxemburger Podcast-Charts vertreten ist. Bienvenue auch an unsere Hörer dort, an alle beide. Jonas, ich habe mir gedacht, du hast ja 4 Jahre Französisch in der Schule gehabt. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach immer simultan übersetzt, was ich sage? Das wäre doch ein Konzept.
Ja, also das könnte ich zumindest, denn das erste Wort könnte ich dann immer sagen. Also dann sage ich jetzt erstmal Hallo an unsere deutschen Zuhörer und Salü an unsere französischen bzw. luxemburgerischen Zuhörer. Ja,
ich merke schon, das wird so nix bei deinem Französischlehrer. Grüße auch an ihn. Ganz im Ernst wollte ich diese kuriose Nachricht aber nur nutzen, um mich bei euch allen fürs Einschalten zu bedanken. Das macht den Podcast für uns, die das ja nur als Hobby betreiben, nochmal schöner einfach. Und jetzt möchte ich aber direkt wieder ins Inhaltliche springen, denn wir haben heute eine richtig volle Folge. Wir haben nämlich noch ein Spiel zu besprechen und 2 unmittelbar vor uns. Sebastian Hoeneß meinte nach dem Stuttgart-Spiel, er sei extrem sauer gewesen. Wie ging es dir nach dem Abpfiff, Jonas?
Also direkt nach dem Abpfiff war ich auch erstmal sauer. Also mir ging es genauso wie Sebastian Hoeneß im Trainerstuhl, einfach nur die Hände vors Gesicht geschlagen, ja. Mir einfach nur gedacht, wie zur Hölle kann das sein? Eine Stunde später war ich zwar immer noch sauer, aber dann kam so langsam die Erleuchtung, okay, was ist in dem Spiel eigentlich alles passiert? Wir haben wahrscheinlich eine der schlechtesten ersten Halbzeiten gespielt, an die ich mich in der jüngeren Vergangenheit erinnern kann. Ich weiß nicht, ob unter Schreuder da mal eine schlechtere Halbzeit dabei gewesen ist. Bin ich mir nicht sicher. Aber es war auf jeden Fall unfassbar schlecht, die erste Halbzeit. Da hatten wir auch sehr, sehr viel Glück, dass wir da eben nicht schon höher zurückgelegen sind. Und einfach aufgrund der Situation, wir haben es ja schon vorher in der letzten Folge angesprochen, dass man dieses Spiel nicht zu 100% wie jedes andere einordnen kann. Wird es auch nicht werden. Und trotzdem ein 3:3. Also ich verstehe, dass aufgrund der tabellarischen Situation man mit dem Punkt nicht zufrieden ist. Aber man muss mit dem Punkt einfach zufrieden sein, weil man wirklich diesmal, man hat immer so das Gefühl, es ist eine Floskel und man will das von Trainern nicht hören, aber diesmal muss man einfach auf der starken Leistung, auf dem Willen der zweiten Halbzeit aufbauen, weil mehr kann man in der jetzigen Situation einfach nicht daraus ziehen. Wir haben einen Punkt geholt, der Punkt wird am Ende nicht wirklich wichtig sein, aber das Wichtige ist, wir haben einfach gesehen, wunderschöne Szene, circa in der 80. Minute, die Spieler müssen komplett am Ende sein und Dennis Geiger und Baumgartner klatschen sich mit der Brust aneinander und pushen sich nochmal so richtig. Da merkt man einfach, die wollen im Kopf. Und dass natürlich dann in der letzten Minute noch das 3:3 passiert ist.
War es die 93.?
Das war die 94. sogar.
Ja.
Also das ist natürlich Wahnsinn und das kennen wir natürlich als TSG-Fans aus den letzten Jahren schon öfter. Jetzt unter Hoeneß natürlich nicht, das hat sich arg gebessert. Aber es war natürlich ein unfassbarer Schlag ins Gesicht.
Ja.
Aber
ja,
natürlich muss man sagen, 95 Minuten betrachtet, das 3:3, also die Punkteteilung, muss man mitnehmen. Es geht in Ordnung.
Ja, und das muss man ja auch sagen. Genau wie du sagst, so sieht es auch Sebastian Hoeneß. Er ist trotzdem extrem stolz auf die zweite Halbzeit. Und ich glaube, dass wir auch dieser Meinung beide sind. Weil, das muss man wirklich sagen, die erste Halbzeit, also da konnte man sich wirklich nur, wir hatten wirklich gar keine Spielkontrolle und auch keine Torchancen. Das einzig Gute war eben, dass der VfB jetzt auch nicht Torchancen ohne Ende hatte. Aber eben dieser massive Unterschied von Halbzeit 1 und Halbzeit 2, der, ja, das muss man schon honorieren und deswegen muss ich dir komplett zustimmen. Ich war auch sehr sauer, ich muss sogar ehrlich sagen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Gegentor fällt, weil natürlich kennen wir das als TSG-Fans gerade unter Gisdol und Nagelsmann massiv, diese Last-Minute-Gegentore, aber unter Schreuder Und unter Kaltenbach sowie Hoeneß haben wir das eigentlich kaum gehabt bisher. Und deswegen war ich schon nochmal geschockter von der Tatsache. Aber du hast recht, ich muss es auch sagen, wahrscheinlich ist ein Unentschieden genau verdient, wenn man das gesamte Spiel sieht. Aber natürlich hätten wir das gewinnen können.
Wir hätten es auf jeden Fall gewinnen können, aber genauso gut hätte es der VfB auch früher entscheiden können.
Die hätten es in Halbzeit 1 klar machen können.
Genau. Das Kuriose eigentlich an dem Spielverlauf war eigentlich, wenn man jetzt bedenkt, wir sind die TSG daheim, wir spielen gegen Stuttgart, Aufsteiger, gehen wir jetzt mal weg davon, wie Stuttgart dieses Jahr spielt, aber das Erschreckende in der ersten Halbzeit war eigentlich, wie wenig Ballbesitz wir hatten.
Ja, das meine
also
ich.
Wir hatten, glaube ich, jetzt am Ende haben wir 43% Ballbesitz, aber das liegt wirklich nur daran, dass wir in der zweiten Halbzeit massiv Ballbesitz aufgeholt haben. Das muss in der ersten Halbzeit irgendwo bei 30-35% maximal gewesen sein. Ja,
ich glaube, so etwa ein Drittel, genau.
Wir haben auch deutlich, deutlich weniger Pässe gespielt. Es war einfach ein Spiel, wo wir nicht taktgebend waren. Und deswegen habe ich in der ersten Halbzeit auch gedacht, okay, wo ist Kramer? Ist er noch nicht wieder bei 100%? Also, dass er nicht bei 100% ist, ist klar. Aber ist er überhaupt schon bei 60-70%? Weil er ist nicht aufgefallen. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit ist mir dann klar geworden, er fällt nicht auf, weil er ist kein Konterspieler, wie jetzt ein Bebu oder so. Sondern er braucht quasi den Ballbesitz der eigenen Mannschaft, um sich immer wieder fallen lassen zu können. Er braucht quasi das Ballgeplänkel im Mittelfeld von Grilic, Rudi und Co., wenn die normalerweise da wären. Also das ist einfach das Spiel von Kramaric und deswegen hat man es in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Wir kommen aus der Halbzeit und zack, man sieht einen ganz anderen André Kramaric, der sich auch die Bälle wieder auf der 6 fast schon holt. Das war ja fast schon krass in der zweiten Halbzeit. Der hat sich manchmal die Bälle auf der 6 geholt und über was ganz Wichtiges, da müssen wir später nochmal drüber reden, auf einmal in der zweiten Halbzeit war Flo Grilic fast schon Mittelstürmer.
Ja, das war auch spannend oder zumindest sowas Ähnliches wie hängende Spitze. Da wurde noch einiges geändert in der zweiten Halbzeit, was dann besser funktioniert hat. Aber ich glaube auch definitiv, dass es eine Frage der Psyche, der Mentalität ist. Klar, wir hatten, das muss man nochmal klar sagen, eine Mannschaft auf dem Platz, die okay klingt, was die Namen betrifft, die so aber überhaupt nicht eingespielt ist. Das hat ja auch Sebastian Hoeneß auf der PK jetzt gerade gesagt. Wir haben jetzt Mittwoch 16.07 Uhr. Direkt nach der PK vor dem Liberec-Spiel und Hoeneß sagte völlig zu Recht, er muss eigentlich, seit er Trainer ist, gefühlt immer nur von Spiel zu Spiel gucken, kann gar nicht richtig langfristig planen, was eben massiv an den Personalproblemen liegt. Ja, und das hat sich auch da gezeigt, aber es ging halt. Und ich denke, dass da in der Halbzeit hätte ich ganz gerne mal Mäuschen gespielt, da muss Sebastian Hoeneß oder vielleicht auch Olli Baumann oder irgendeiner der Führungsspieler mal ziemlich auf die Pauke gehauen haben.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also die Mannschaft kam ja wie komplett 11 andere Spieler genau. Wieder aus der Halbzeit. Aber wollen wir das Spiel mal nach der ersten Einordnung jetzt mal so ein bisschen durchgehen? Also das Spiel hat ja schon relativ schlecht für uns begonnen. Wir haben ja dann in den ersten 10 Minuten eigentlich gar kein Land gesehen, wo auch in den, ich weiß nicht, ob du die Szene noch im Kopf hast, in der 5. Minute gleich Nordfeit versucht sich irgendwie zu befreien als zentraler Innenverteidiger, kann natürlich so nicht
machen. Ja.
Verliert den Ball und Silas steht frei vor Baumann, der ihn da noch halten kann. Also damit ging es schon los. Das heißt, in der Anfangsphase, es hat sich schon abgezeichnet, dass wir nicht gut stehen. Und dann wirklich, also ich habe mir das Spiel nochmal dann zusätzlich in der Zusammenfassung angeguckt, bei YouTube, bei The Zone. Und der Kommentator sagt, auch in der 16. Minute das 1-0 von Baumgartner, so wie es entstanden ist, also durch dieses, wie gesagt, aus dem Nichts, durch diesen Doppelpass absolut. Mit Waldemar Anton, also allein schon das Tor in dieser Szene kam ja aus dem Nichts, weil der Pass ja eigentlich abgefangen wurde von Waldemar Anton. Und im Spielverlauf kam das Tor auch aus dem Nichts. Also wir hatten überhaupt keine Präsenz bis dahin bei dem Spiel, hätten lieber eher sogar noch eins fangen müssen. Und auf einmal steht natürlich Baumgartner frei vom Tor und der Abschluss ist natürlich richtig, richtig klasse mit der Außenseite. Da hat Gregor Kobel natürlich, unser ehemaliger Torwart, gar keine Chance gehabt.
Ja, das war wirklich erstaunlich. Das haben wir dann auch gesagt. Wir haben das Spiel ja zusammen gesehen. Das war wirklich nicht verdient. Was aber auch spannend ist, wie gesagt, der VfB war wirklich besser in der ersten Halbzeit, aber wie denn das 1-1 entstanden ist, ist auch sehr interessant, denn es ist schlicht und ergreifend eine Einzelaktion von Gonzales. Es hat nichts mit gescheitem Spielaufbau, mit gescheiten Pässen zu tun. Das will ich überhaupt nicht jetzt kritisieren. Ne? Es ist einfach nur interessant. González tanzt, glaube ich, Samaseku aus, Sessegnon aus und Akpoguma und schießt dann ins Tor. Und das kann wirklich nicht sein, weil er quasi von komplett außen fast schon in Robbenmanier nach innen zieht. Also auch hier eine komplette Einzelaktion und sehr überraschend. Also
ja, an der Stelle darf ich dich einfach nur daran erinnern, dass nicht nur wir, leider Gottes, einen Unterschiedsspieler im Kader haben, sondern sogar der VfB Stuttgart hat mit Abstand den Unterschiedsspieler auf dem Platz gehabt und der war González. Und das, ich habe sogar eben, hast du die Nachricht bekommen vom Kicker, damit hätte ich niemals gerechnet, der VfB Stuttgart konnte tatsächlich ohne Ausstiegsklausel mit González verlängern.
Krass, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Ich hätte niemals damit gedacht, da gab es ja letztes Jahr im Sommer schon die Gerüchte, dass er zu Leeds United geht, hat sich dann verletzt. Und ich habe auch nach dem Spiel gesagt, okay, wenn der zum Winter oder im Sommer noch bei Stuttgart ist, das glaube ich wirklich nicht, da würde ich einiges dagegen setzen. Aber Stuttgart hat jetzt erstmal verlängert. Weiß man natürlich nicht, Stichwort Çalhanoğlu, ob so eine Verlängerung dann wirklich auch das Ziel hat, dass ein Spieler bleiben will oder ob das nur ist, um den Marktwert hochzutreiben.
Ja, beides möglich.
Aber beides hätte ja was Gutes für den VfB Stuttgart. Und deswegen Glückwunsch erstmal dazu. González ist wirklich ein super Spieler. Den muss man auch erstmal so machen. So müssen sich manchmal die Fans anderer Vereine fühlen, wenn Kramaric da mit der Hinterreihe da den Haiopai macht. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem möchte ich dir da recht geben, das ist natürlich alles kein Argument dafür, dass sich da González von rechts außen erst an Sessegnon, wie du richtig gesagt hast, dann an Samaseku, dann an Akpoguma vorbei, der auch nicht mehr hinkommt. Geiger kommt nicht mehr hin. Und in der Szene kann er jetzt vielleicht nicht wirklich was dafür, aber es spiegelt einfach die unglückliche, schlechte Leistung von Nordfeld wider. Der Ball geht einfach noch mitten durch seine Beine.
Ja, Nordfeld hat tatsächlich nicht die beste Figur gemacht, aber auch er hat mir in Halbzeit 2 deutlich besser gefallen. Da haben wir ja auf Viererkette tatsächlich umgestellt. Was ich übrigens nochmal sagen will, also es kann auch sein, dass ich mich hier völlig verprognostiziere, aber natürlich zeigt Nicolas González unglaubliches Potenzial, aber ich persönlich tue mich da immer schwer, Leute so früh so hoch zu loben, denn viel gezeigt hat er bisher noch nicht in seiner Karriere. Ne? Letzte Saison hat er gut in der zweiten Bundesliga performt, aber 14 Tore in der zweiten Bundesliga sind jetzt auch nicht aussagekräftig, ob das wirklich was bedeutet für höhere Ziele. Und diese Saison ist er natürlich wirklich richtig oben auf, aber er hat auch erst 5 Partien gemacht. Weißt du, wie ich meine? Er kann auch überhaupt nicht diese Konstanz nachweisen. Nichtsdestotrotz ist das sicherlich ein Spieler. Wir haben, glaube ich, sogar kurz über ihn geredet in unserer bekannten Folge 23, dass wir sogar gesagt haben, natürlich bekommen wir den nicht. Da haben wir ja so ein bisschen hin und her gerätselt, einfach weil er zu teuer wäre. Deswegen ist natürlich diese Verlängerung schon sehr, sehr interessant.
Also ich glaube tatsächlich, da steht vielleicht nächstes oder spätestens übernächstes ein Wechsel in die Premier League für irgendwie 40, 50 Millionen. Kommt da bestimmt
absolut möglich dazu. Auch hier kann ich mich natürlich vertun, aber ich denke, dass der VfB mittelfristig abstürzen wird. Abstürzen heißt nicht Richtung Abstiegsplätze, keinesfalls, aber Richtung graues Mittelfeld oder sehr graues Mittelfeld, einfach wenn man sich den Kader anguckt. Die haben jetzt natürlich eine sehr, sehr starke Phase und sind, denke ich, jetzt hinten raus. Dazu kann man ihnen auch nur gratulieren. Aber ob Nicolas González noch so performen kann, wenn die dann wirklich im grauen Mittelfeld gefangen sind, weiß ich nicht. Klar, da sind vereinzelt auch wirklich tolle Spieler dabei, gerade so wie Didavi oder Castro, aber ich sehe jetzt nicht die Breite für größere Ambitionen, ehrlich gesagt, als graues Mittelfeld.
Ja, aber wenn man jetzt mal aus Stuttgarts Sicht sprechen möchte, dann möchte ich wirklich da einfach dem VfB mal dazu gratulieren, weil natürlich, ich denke auch, dass es nichts für Europa reichen wird, aber wenn der VfB am Ende vom Jahr 11.12. sein wird und sich gefestigt hat in der Liga, dann ist doch alles gut für den VfB. Und sie haben wirklich, sie haben wirklich top eingekauft über die letzten Jahre. Castro, jetzt Kapitän, ist wirklich ein super Spieler. Dann mit Silas Wamangituka, glaube ich, heißt er.
Auch
ein super Talent. Eben González. Dann Endo, der Sechser, der die ganze Bundesliga-Saison schon Weltklasse spielt und uns auch wieder das Leben zur Hölle gemacht hat. Das ist auch so ein Dauerläufer, ähnlich wie wir Samaseku haben. Also der VfB Stuttgart...
Kobel und Anton funktionieren auch gut.
Genau, hat es, glaube ich, geschafft, also jetzt erstmal für die nächsten Jahre, sich wieder in der Bundesliga gefestigt zu haben.
Gut, da wäre ich jetzt vorsichtig, da bin ich nicht VfB Stuttgart-Experte genug, aber was man natürlich sagen muss, viele Experten haben gesagt, der VfB Stuttgart wird es ganz, ganz schwer haben diese Saison und aktuell deutet darauf nichts hin, aber ich bleibe dabei, Richtung Europa geht's nicht, aber wir sind ja auch kein VfB Stuttgart-Podcast, deswegen können wir da auch mal ganz blind bisschen rumspekulieren. Aber du hast natürlich recht und das habe ich auch ein paar Mal bei Twitter und Facebook gelesen. Wenn wir vorher quasi dieses Angebot gehabt hätten, 3-3, hätten wahrscheinlich sehr viele Hoffenheim-Fans unterschrieben, einfach angesichts dieser sehr schwierigen Vorbereitung. Und auch viele haben ja damit gerechnet, dass es ein sehr vogelwildes Spiel wird, eben aufgrund dessen. Und naja, also wenn es mal ein vogelwildes Spiel gab, dann eben dieses. Das, da war schon wirklich viel geboten, ja, und auch viel Chaos.
Genau, natürlich dann mit dem schlechteren Ausgang für uns, weil wir eben dann, stell dir mal einfach das Szenario vor, wir hätten in der 94. Minute das 3-3 geschossen, dann wären wir jetzt überglücklich, weißt du, was ich meine?
Ja, da rennen wir nackt über den Dorfplatz.
Ja, aber so haben wir halt eben nicht, aber die Punkte sind dieselben. Mhm. Dann springen wir mal noch zu dem 2-1, was für mich tatsächlich das erschreckendste Tor im ganzen Spiel war.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Was für mich tatsächlich das erschreckendste Tor im ganzen Spiel war. Also da gab es ja diese Flanke, die Flanke war gut, war super, auf Gonzales, der nicht der Größte ist. Akpoguma ist ein bisschen zu weit weg, aber die Flanke kommt einfach auch gut. Gonzales köpft ihn an die Latte. Bei der Szene verletzt er sich dann auch. Da wünscht man ihm natürlich, dass er so bald wie möglich wieder fit ist. Und dann natürlich prallt der Ball ab und dann... Es tut mir ja wirklich leid, weil das jetzt ein erstes Spiel ist. Aber dann guckt euch die Szene nochmal an, wenn ihr es nicht im Kopf habt. Da würde jeder Kreisliga-Trainer oder jeder Irgendwas-Trainer in der unteren Liga durchdrehen. Der Ball prallt von der Latte ab und Nordfeld guckt dem Ball hinterher und guckt erstmal und ist einfach nicht da im Kopf. Er vertraut quasi auf den Nächsten, auf irgendwie Posch, dabei ist er der Nächste zum Ball und vergeudet eben die ersten 2-3 Schritte, die entscheidend wären, und vor Waman Kituka, ich sag einfach Silas in Zukunft, das ist so ein Zungenbrecher, ich sag einfach Silas, steht glaube ich auch auf dem Trikot, ja. Um eben vor Silas an den Ball zu kommen. Und dieses Tor ist natürlich nicht 100% dann seins, aber das ist einfach... Er ist einfach nicht da im Kopf. Ich weiß nicht, woran liegt.
Das
ist
stimmt.
Es keine spielende Spielpraxis.
Naja, aber Punkt 1 hat er auch selbst im Interview gesagt, er hat ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Das ist sein erstes Spiel, das länger ist als eine kurze Einwechslung. Und Punkt 2, ich sehe es gerade tatsächlich, du hast einerseits völlig recht und gleichzeitig auch völlig unrecht in dem, was du gerade sagst. Wir haben das Spiel ja zusammen gesehen und ich habe da auch gemeckert, was Nordfeld da eigentlich tut. Weil man sieht es, er weiß, er hat gerade keine richtige Orientierung. Er deckt den Raum, kriegt nicht richtig mit, wie Silas da reinstartet und ist einfach einen Tick zu spät dran. Problem ist aber, Posch deckt den Raum von Silas tendenziell. Und Posch rutscht weg. Also es ist nicht nur Nordfeis Problem, das muss man nochmal klar sagen.
Aber im Strafraum als Verteidiger kann man nicht sagen, nimm du und ich hab'n sicher.
Das ist richtig, also, aber beide haben den Raum zusammen, weißt du, was ich meine? Und es ist quasi... sozusagen die Schuld von beiden, wenn man das so sagen möchte.
Ja. Nee, das möchte, weil Nordfeit, er darf da, er macht diesen Blick nach links und guckt da, anstatt einfach sich nach dem Ball zu orientieren.
Das
und
stimmt.
Diese Sekunde fehlt ihm am Ende, um viel zu spät dran zu sein.
Ja, und ja, klar. Aber ich meine nur, Posch hätte die Situation auch klären können. Also beide hätten sie klären können oder vielleicht müssen. Gegen Wegrutschen kann man jetzt nicht viel sagen. Aber das ist natürlich auch ein Teil des Problems. Und was, wie gesagt, müssen wir mal abwarten. Aber ich fand das Spiel insgesamt von Nordfight eigentlich solide in Anbetracht dessen, dass er wirklich ein halbes Jahr nicht gespielt hatte. Und sind wir mal ganz ehrlich, Nordwind hatte bei uns noch nie eine große Spielpraxis sammeln können.
Ja. Aber jetzt, du versuchst es jetzt ein bisschen zu mildern, ich bin da auch eher ein Freund davon, aber in Anbetracht dessen, dass er vor 5-6 Jahren, es ist irgendwie kein Talent, wie jetzt...
ja, das ist natürlich richtig.
Wie jetzt, was weiß ich,
Bogarde,
der wo man sagen könnte, ja, der hat noch die Spielpraxis oder so, sondern Nordfeld war vor 5-6 Jahren einer der besten Sechser der Liga bei Gladbach. Und jetzt wird er da reingeschmissen. Und es ist einfach so, in Nordfeld, wenn er den Anspruch hat zu spielen, er im Vergleich, du sagst jetzt, wenn er ein halbes Jahr nicht gespielt hat, war seine Leistung okay. Ich sage eine andere Aussage, im Vergleich zu Kevin Vogt, der das sonst
natürlich,
spielt, keine war Nordfeld unterirdisch.
Natürlich, sind ganz andere Spieler und das ist ja auch vielleicht ein Teil des Problems. Nordfeld wurde so langsam Richtung Innenverteidiger umgeschult, spielt das auch in Norwegen ganz solide. Aber er hatte auf dieser Position nie die Spielpraxis und er ist eben ein ausgebildeter Sechser und das ist schon ein Problem. Vogt konnte sich da ja richtig reinfinden in die Rolle und ich bleibe dabei, ich finde Nordfeld in Ordnung, aber er ist natürlich, es ist ein Problem, wenn er wirklich Stamm spielen muss. Weißt du, wie ich meine? Gerade noch quasi als Abwehrregisseur, das war ja quasi seine Position. Aber in Halbzeit 2 hat es tatsächlich etwas besser funktioniert. Aber wir brauchen nicht darüber reden, dass es ganz, ganz schwierig ist für uns, dass sowohl Hübner als auch Vogt aktuell ausfallen, von Biku gar nicht zu reden. Also da hinten sieht es schon so ein bisschen zappenduster aus.
Meiner Meinung nach hat Nordwald momentan keine Position. Er hat den Schritt verpasst, sozusagen so ein bisschen. Also er kann ja selbst nichts dafür. Aber dadurch, dass der Trend der Sechser sich geändert hat in den letzten Jahren. So jemand wie Javi Martinez spürt es ja momentan auch. Ja. Dass die Sechser einfach immer schneller, kleiner, quirliger, bissiger werden, so Geiger Samaseku-mäßig. Die müssen besser am Ball sein, den klassischen Abräumer gibt es nicht mehr. Das ist natürlich schlecht für Nordfight. Dann wird er so ein bisschen so, ja gut, wo soll man sonst hinstellen, habe ich das Gefühl, in die Innenverteidigung gestellt. Und er ist einfach nicht frisch genug, er ist nicht zweikampfstark genug, habe ich irgendwie das Gefühl. Und er ist einfach nicht drin. Er ist wie so ein Fremdkörper im Spiel, habe ich das Gefühl.
Ja, aber das jetzt zu bewerten nach einem halben Jahr, also du hast recht, war in früheren Spielen teilweise auch so, finde ich ein bisschen albern, zumal, und da dieser Meinung bin ich wirklich, Bogarde und Nuhu waren genauso spielbereit im Prinzip. Nuhu war wieder eine Weile lang im Training, hat davor auch immerhin Spielpraxis gehabt ein bisschen, im Gegensatz zu Nordwald, Bogarde übrigens auch. Und der Trainer hat sich für Nordfeld entschieden. Und ich sag's dir ganz ehrlich, auch nach der Leistung hätte ich das auch gemacht. Was wir schon über Nuhu völlig zu Recht hier uns aufgeregt haben, auch privat. Und Bogarde war auch, da zeigt sich auch eben noch Probleme, die einfach aufgrund seines Alters entstehen. Der hat ja auch erst 2 richtige Spiele bei uns absolviert, die wirklich über einen längeren Zeitraum gehen. In einem war er dermaßen überhitzt, dass man ihn am liebsten nach 3 Minuten wieder runtergenommen hätte. Also uns fehlt aktuell mindestens ein Innenverteidiger, da eben 3 nicht zur Verfügung stehen.
Ja, das ist das Problem. Aber nur um mich jetzt mal selbst noch ein bisschen zu bestärken, dass ich jetzt nicht nur sage, nach dem Spiel, dass ich Nordfeld momentan nicht gut genug finde, sondern ich habe ja auch, wer die letzte Folge schon gehört hat, da haben wir ja über die Aufstellung spekuliert, auch da habe ich Nordfeld schon überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da haben wir meiner Meinung nach eher darüber diskutiert, wird Grilic in die Innenverteidigung zurückgezogen und ich habe auch gesagt, dann würde ich eher Bogarde spielen lassen. Also nur das, dass ich finde Nordfeld ist momentan der letzte Innenverteidiger in der Rangliste und er spielt jetzt weil Biko verletzt ist, weil Hübner verletzt ist, weil Vogt Corona hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn alle wieder da sind, dass er noch viele Spiele machen wird.
Nein, das würde, glaube ich, niemand sagen.
Ja, weil so sehen, du musst dir mal überlegen, das ist ein Bundesliga-Verein. Die haben mittlerweile die Gegentore innerhalb von Minuten, innerhalb von Sekunden fast schon, auf den Tablets, auf der Auswechselbank. Diese Szene, die werden sie sich bis zum Verrecken angucken. Und die wird sich auch Nordfeld angucken müssen. Solche Szenen, das ist einfach, die Tore guckt man sich an und selbst ich, der natürlich beim Fußball, ich habe viel Ahnung von Fußball, aber natürlich habe ich weit nicht den Blick von irgend so jemand bei der TSG, der das analysiert. Mit dem müssen da die Augen brennen. Und das ist einfach, das kann Spielpraxis sein, aber ich sehe da irgendwie auch nicht, wie es besser werden soll.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir werden uns da nicht mehr hundertprozentig einig, aber ich kann, und das muss man sich auch klar machen, das Trainerteam Kaltenbach-Hoeneß und Co. haben sich eben für Nordfight gegen Nuhu und gegen Bogarde entschieden. Und das kann ich verstehen. Das einzige Gegenargument wäre eben, Bogarde ist jünger. Aber bei Bogarde kann es halt auch richtig brennen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich ist das ein Patzer. Aber man kann auch mal richtig patzen, ne? Also man kann auch völlig unnötige rote Karten kriegen. Nuhu zum Beispiel. Man kann auch richtig krasse Fehlpässe schlagen, die direkt zu Toren führen in ganz gefährlichen Räumen. Und das Problem ist nicht Nordfight. Das Problem ist eben unsere Personaldecke. Die Abwehr war gut geplant. Wie gesagt, wir hätten noch 3 Top-Innenverteidiger eigentlich zur Verfügung gehabt. Das ist jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, damit müssen wir leben. Und in Anbetracht dessen, glaube ich, das liest man ja auch oft, wie sehr auf unsere Abwehr eingedroschen wird. Was will man erwarten? Die Abwehr war in dieser Form, wie wir sie gesehen haben, einfach nicht vorgesehen. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, und vielleicht können wir dahin so ein bisschen wechseln, zu Flo Grillitsch, warum er diese Position nicht eingenommen hat. Aber meine Vermutung ist, Hoeneß sieht ihn als offensiveren Spielertypen.
Ja, das kristallisiert sich jetzt immer mehr heraus, dass er tatsächlich, also ich hätte das tatsächlich im ersten Eindruck, denkt man natürlich, es wäre andersrum, dass Geiger eher der offensivere Part wäre und Grillitsch der defensivere. Mhm. Hoeneß sieht es aber komplett andersrum und ich kann es auch verstehen, wir reden ja immer davon, dieses aggressive Gegenpressing, Geiger ist einfach ein Pitbull. Ähnlich. Ja. Es ist so, ähnlich wie Summer Sekou. Geiger ist, ich möchte ihn ein bisschen vergleichen, er ist ein Mini-Kimmich. Mini-Kimmich natürlich, weil Kimmich momentan auf der 6, wenn er jetzt nicht verletzt wäre, das Nonplusultra ist. Meiner Meinung nach der beste Sechser momentan der Welt, Joshua Kimmich. Aber Geiger ist unser Kimmich so ein bisschen. Und deswegen wird er defensiver eingesetzt als Grillitsch. Und Grillitsch hat ja eben auch diesen Offensivdrang. Und deswegen kann man auf jeden Fall so machen. Es hat ja auch funktioniert. Er hat ja auch den Elfmeter dann rausgeholt.
Ja, genau. Und auch bei Grillitsch war es, glaube ich, sehr interessant, ebenso wie bei Geiger. Die stehen eben wie sinnbildlich für diese Veränderung von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2. Gerade auch Geigers, du hast es eben angedeutet, diese Monstergrätsche von Geiger mit purem Willen, wo er dann Brust an Brust mit Baumi sich sozusagen einen Bodycheck gibt, was wirklich quasi symptomatisch für die zweite Halbzeit steht. Und das hätte man gerne früher gesehen. Und das Spannende war eben, wie gesagt, vielleicht zum Abschluss des Stuttgart-Spiels, diese spannende Konstellation, dass Grillitsch teilweise sogar in vorderster Reihe war gegen den Ball oder zumindest hängende Spitze.
Ja, aber ich glaube, ich habe es ja auch im Spiel schon gesagt, das lag daran, dass Grillitsch ja dann eben so ein bisschen die Zehnerposition übernommen hat, Kramaric eher vorne sein sollte, aber dadurch, dass ich Kramaric in der zweiten Halbzeit so oft nach hinten hat fallen lassen, dann eben halt gedacht, dann stoße ich nach vorne. Irgendjemand muss ja vorne sein.
Das ist, glaube ich, auch so das System von Hoeneß. Das haben wir ja schon mal im August oder irgendwann rausgearbeitet, dass eben die Spieler vorne tauschen und dann eben Räume tauschen, damit der vordere Raum kann ja nicht unbesetzt bleiben.
Genau, genau. Und dann springen wir mal ein bisschen vor. Dann stand es ja 2-1 zur Pause. Wir kamen dann wieder raus. Dann natürlich das Tordebüt von Ryan Sessegnon. Erstmal in der 48. Minute. Super Vorlage, super Laufweg von Sessegnon.
Das Tempo hat sich auch gezeigt von ihm in dieser Situation.
Ja, das Tempo ist einfach klasse für einen offensiven Außenverteidiger. Das kennen wir ja schon zu gut von Nico Schulz, der bei uns das ja auch immer klasse gemacht hat. Nur, dass Sessegnon halt natürlich einen Torzug hat, im Gegensatz jetzt zu einem Nico Schulz.
Und offenbar auch schießen kann. Also war jetzt nicht der Weltklasse-Abschluss, aber war wirklich, Schulz hätte das in dieser Form wohl eher nicht getan, hätte den Stürmer in der Mitte gesucht, was auch hätte funktionieren können. Wobei, Bebou war gedeckt und ist ausgerutscht. Deswegen freut es uns, glaube ich, sehr, dass Sessegnon zu seinem Tordebüt kam. Übrigens, ich habe sie ja geschickt, auf Twitter hat die TSG gepostet, wie man Ryan Sessegnon ausspricht. Und zwar, wir machen es jetzt auch gerade nicht perfekt, aber auf jeden Fall französisch. Und du erinnerst dich vielleicht auch, wie arrogant die Sky-Kommentatoren immer die Zuhörer belehrt haben, wie es ausgesprochen wird. Und die französische Aussprache war da nicht einmal dabei. Ich habe gehört, Sessegnon, sogar Seignon. Ich habe da jeden Scheiß gehört, außer die richtige Aussprache. Und da denke ich mir so, Leute, mit dieser Arroganz, da würde ich wenigstens nochmal richtig recherchieren. Im Übrigen war es dann auch so, ich weiß nicht mehr genau, welcher Kommentator es war, deswegen möchte ich es nicht sagen. Ich fürchte fast, es war Kai Dittmann, der meinte, es heißt auf jeden Fall Sessegnon oder irgendwie Englisch und am Ende hat er es dann doch Französisch ausgesprochen, nach seinem flammenden Appell am Anfang. Also da fällt mir fast nichts mehr zu ein.
Ja, da kam wahrscheinlich ein Praktikant drüber gerannt in München und ist zu ihm in die Kabine gekommen, hat gesagt, du, da hat ihm einen Zettel zugesteckt, da würde ich vielleicht noch ein bisschen zurückrudern, bevor es da irgendwie peinlich wird.
Ja. Hat ja auch einen Grund, warum die TSG das extra auf ihrem offiziellen Twitter-Account gepostet hat, weil es gefühlt niemand richtig ausgesprochen hat. Der Hoffefunk war dabei. Aber es war auch ehrlich gesagt nicht so kompliziert. Klar, Ryan Sessegnon ist Engländer, aber er hat Wurzeln. Wir haben das sogar damals recherchiert, ich habe es vergessen. Ist ja auch eigentlich nicht wichtig, wo er Wurzeln hat, aber jeder, der sich mal ein bisschen mit Sprache beschäftigt hat, weiß, da, wo der Name herkommt, so spricht man es in der Regel auch aus. Natürlich kann man immer noch sagen, keine Ahnung, wenn jetzt jemand Joshua Müller heißt und wohnt in den USA, werden die ihn irgendwie anders aussprechen, weil sie es nicht hinkriegen. Aber hast du es gerade noch im Kopf, wo die Wurzeln von Sessegnon sind?
Nee, hab's gerade nicht im Kopf. Du kannst es ja vielleicht parallel googeln, aber es war auf jeden Fall was, wo man auch Französisch spricht. Ja, aber es geht ja einfach nur darum, bei Namensaussprache, da sind wir ja normalerweise auch nicht so streng, weil wir sagen ja auch zum Beispiel Kaderabek oder man kann auch, da gibt es ja wirklich 4-5 verschiedene Aussprachen von Kaderabek, Kaderschabek, alles Mögliche. Aber es geht halt eben um diese Arroganz, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja, genau.
Ich hab recht und alle anderen sind Trottel. Und am Ende hat man eben Scheiße gelabert.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Scheiße gelabert, darum geht's ja eigentlich.
Genau, wir haben auch schon mal eine Nachricht bekommen, war auch richtig. Ich glaube, am Anfang haben wir manchmal Scoff gesagt und es heißt halt, glaube ich, ganz, ganz richtig wäre Robert Sko. Und das versuchen wir auch immer. Aber es ist natürlich nicht einfach, aber wir sitzen halt hier auch nicht rum und sagen, Leute, so muss es ausgesprochen werden und alle anderen gehen bitte nach Hause, die es nicht hinkriegen. Also diese Haltung dahinter.
Ja, genau. Und dann gehen wir mal im Spiel noch weiter. Dann in der 71. Minute dann dieses krasse Foulspiel an Grilic, wo ich erst kurz Angst hatte, dass sie es nochmal sich anschauen, ob es im Strafraum war. Aber es war dann tatsächlich im Strafraum. Und dann waren wir natürlich, ich glaube, jeder TSG-Fan war froh, als wir dann gesehen haben, oh Gott sei Dank, Kramaric ist auf dem Platz, der schnappt sich den Elfmeter, weil der ist da natürlich unfassbar sicher. Also der hat da wieder den Torwart verladen und ihn ins andere Eck geschickt. Und dann, aus dem Nichts plötzlich gefühlt, haben wir dann geführt. Auch wenn man natürlich in der 71. Minute dann seit der Halbzeit dann schon ein bisschen das Gefühl hatte, so von wegen, ja, ist ja schon einigermaßen verdient. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Stuttgart-Fans sich gedacht haben, boah ey, nach der ersten Halbzeit ist es jetzt überhaupt nicht verdient, dass wir zurückliegen. Deswegen, da unterscheiden sich wahrscheinlich auch sehr die Fanbrillen.
Was halt wirklich bitter ist, und damit würde ich auch gerne gleich zum Ende kommen, weil es dann doch ein bisschen schmerzt eben, dass das 3-3 unterm Strich definitiv nicht unverdient ist, aber eben auch dieses Tor, wie es fällt, von Marc-Oliver Kempf, ohne großen Patzer von uns, natürlich unglücklich, dass wir den Ball nicht gescheit geklärt kriegen, aber das ist immer Pech, wenn man mal wegrutscht. Dass Marc-Oliver Kempf da aus der Drehung den Ball da irgendwie als Innenverteidiger reinhaut. Baumann ist sogar noch leicht dran, hätte ihn fast gehalten. Also ganz, ganz unglücklich gelingt Kempf auch nicht mehr oft in dieser Form.
Ja, ich habe mich so dermaßen aufgeregt in dem Moment, weil da kam ja dieser Einwurf, der übrigens im Nachhinein nur deshalb entstanden ist, weil ich glaube, Samaseku war es, der wollte den Ball klären und wegschlagen, rutscht aber aus,
genau,
und deswegen geht der Ball ins Aus, kann natürlich passieren, macht niemand absichtlich. Dann kommt dieser Einwurf und dann war die einzig gute Szene von Kalajdzic, der natürlich 2 Meter groß ist, der den Ball da verlängert, und dann wird Marc-Oliver Kempf so weit von Posch nach außen gedrängt, dass ich schon gedacht habe, hätte man da ein Standbild gesetzt, hätte ich gedacht, ja gut, aus der Situation, wie soll da noch ein Tor entstehen? Ja,
Posch passt sogar auf, also da kann ich jetzt nicht explizit einen Vorwurf draus machen.
Und aus der Drehung, und der ist schon so weit weg vom Schuss, Kempf. Und ich habe es jetzt, ich, Ich weiß nicht, ob man das bei Transfermarkt irgendwie rausfinden kann. Ich
sehe es jetzt. Er ist Linksfuß, ja.
Er ist Linksfuß? Mhm. Da bin ich ja fast schon froh, weil wenn der jetzt auch noch Rechtsfuß gewesen wäre, Alterle, dann wäre ich ja, würde ich ja fast schon sagen, wenn es jetzt irgendwie ein Videospiel wie FIFA wäre, dass da irgendwie was programmiert wurde, dass der Ball reingeht. Wenn er Linksfuß ist er noch wenigstens halbwegs in Ordnung. Aber wie der Ball dann reingeht und dann Olli Baumann ist auch noch so ein bisschen dran, ah, und dann rollt der da so langsam ins Tor.
Ja, also ganz ärgerlich. Gar kein Vorwurf auch an Olli, überhaupt nicht. Aber den kann er auch mal haben an einem guten Tag. Also, wie gesagt, kein Vorwurf. Aber das in Summe ist einfach so ein bisschen, das macht es einfach noch ein bisschen bitterer.
Ja, es ist auf keinen Fall ein Patzer. Dafür ist der Ball zu nah. Aber mit ein bisschen mehr Glück, Olli weiß auch selbst, mit ein bisschen mehr Glück hat er den Fuß einen Zentimeter schneller draußen und lenkt ihn dann ein bisschen weiter nach außen oder an den Pfosten oder irgendwie. Also wirklich in der Sekunde. Da hätte man auch ein Messer nehmen können und ins Herz von jedem TSG-Fan stechen können. Das war wirklich sehr schmerzhaft.
Ja, und wie sagte der große Philosoph Olli Kahn schon, wenn du dran bist, kannst du ihn auch halten. Und so ist es halt. Das heißt aber ja nicht, dass es ein Patzer war. Keinesfalls. Aber wie gesagt, so ein bisschen war das Spiel am Ende, als hätte jemand ein Drehbuch geschrieben und der Drehbuchschreiber war jetzt nicht unbedingt TSG-Fan.
Ja, aber Glückwunsch an die objektiven Zuschauer von dem Spiel. Die hatten bestimmt ihren Spaß.
Ja, das muss man sagen. Viel Chaos, viele Tore, trotzdem auch relativ viele Torraumszenen. Gerade sehenswert eben dann Halbzeit 2. Aber damit, glaube ich, haken wir dieses doch etwas frustrierende Spiel ab, auch wenn wir trotz dieses einen Punkts immerhin um ein Tabellenplätzchen geklettert sind und noch gar nicht so weit weg vom Schuss sind, von den Plätzen, die wir so anstreben, 6, 7, 8, das ist alles noch halbwegs in Reichweite, deswegen den Teufel nicht an die Wand malen und dann gucken wir doch auf den FC Slovan Liberec. Wir haben uns eben die PK angeschaut und es gibt einen großen Unterschied im Vergleich zum Spiel vor 2 oder 3 Wochen. Und zwar ist Liberec wieder fast komplett. Das war ja wirklich Wahnsinn. Nicht nur so, dass fast 15 Spieler ausgefallen sind, sondern es waren auch quasi alle Top-Spieler eben nicht mit an Bord. Ich möchte mal ganz kurz die Namen noch mal nennen. Zum Beispiel der Stürmer Yusuf dürfte wieder zur Verfügung stehen oder Torwart Philipp Nguyen. Im Mittelfeld, der Name sagt mir sogar was, Jan Matusek dürfte auch eventuell wieder spielen. Also wirklich auch, da war wirklich nicht mal ansatzweise eine Stammelf erkennbar, was natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht Favorit wären, aber die Vorzeichen schon ändert.
Ja, also wir sind auf jeden Fall Favorit, aber genau, man kann auf keinen Fall ein Spiel erwarten gegen einen Viertligisten im DFB-Pokal, wie es im Hinspiel der Fall war. Wie sieht denn unsere Personalsituation aus? Auf wen kann man denn wieder zählen? Wer ist denn schon wieder ein paar Tage im Training? Dabur ist wieder im Training, Rudi ist wieder im Training, Vogt ist wieder im Training, oder?
Genau, und Robert Sko auch. Und Hoeneß hat sogar schon gesagt, Vogt wird leider noch kein Thema sein für Donnerstag. Adamian ist leider noch in Quarantäne, kann aber heute wieder mit dem Training beginnen, via Zoom oder via Skype. Machen die ja so Training-Sessions mit dem Fitnesstrainer, das ist zumindest auch schon mal ganz positiv, aber zur Verfügung stehen könnten, so hat das Hoeneß gesagt, Dabur, Rudi und Sko. Die könnten alle morgen im Kader sein. Ich fürchte aber, dass sie keine Option für die Stammelf sein werden, solange nicht die Personaldecke komplett zusammenschrumpft. Aber es scheint jetzt kein neuer dazugekommen zu sein. Benny Hübner leider wohl auch nicht, sonst wäre es wohl erwähnt worden. Aber leichte Entspannung ist da und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon sehr aufs Spiel irgendwie morgen, aber ich weiß nicht, Jonas, wie siehst du es denn? Ich würde morgen tatsächlich ganz ohne Arroganz tendenziell auf eine B11 setzen.
Ja, was heißt B11?
Ja, B11 in Anführungszeichen, aber können wir gleich nochmal kurz drüber reden, wie wir uns das vorstellen könnten.
Sagen wir es mal so, ich würde mir, B11 ist ja immer so ein bisschen abwertend und ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich würde tatsächlich mit Blick auf das unfassbar wichtiges Spiel am Sonntag gegen Mainz 05. Unfassbar wichtig deshalb, weil da einfach 3 Punkte her müssen.
Genau, und dann sind wir wieder gut dabei. Wenn man auf die Tabelle guckt, die 3 Punkte gegen Mainz, und dann ist es alles wieder soweit in Ordnung. Dann haben wir weiterhin Anschluss nach oben, können vielleicht noch 1, 2 Plätze klettern. Genau.
Ja, weil bis auf das Spiel jetzt gegen Freiburg am letzten Spieltag hat Mainz halt erst 1 Punkt gehabt. Klar, die werden jetzt auch einen kleinen Schwung haben durch den Sieg gegen Freiburg, aber davor haben die wirklich keinen Ball getroffen.
Also die haben deswegen eine Tordifferenz von minus 11, das ist auch krass.
Ja, deswegen, das, also da ist nur Schalke und Bielefeld noch schlechter. Schalke minus 19.
Ei, um Gottes Willen, ey.
Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, man will ja nicht immer Pflichtsieg sagen, aber gegen Mainz wird es dann schon mal wieder Zeit, dass wir 3 Punkte einsacken. Und im Hinblick dessen...
Genau, am Sonntag ist das Spiel ja, ne? Da haben wir ein kleines bisschen Puffer. Trotzdem, Donnerstag bis Sonntag ist es auch nicht so viel Zeit dazwischen.
Da würde ich tatsächlich dann so belastungssteuerungstechnisch mir überlegen, wie will ich am Sonntag spielen, schon mal vorzeitig, und würde dann bei jemandem, wo ich mir sicher bin, okay, den brauche ich am Sonntag, und da könnte es irgendwie ein bisschen, zum Beispiel das Beispiel Kramaric, der ist noch nicht ganz auf 100%. Ich würde wissen, wenn der jetzt morgen spielt gegen Liberec, wäre die Gefahr da, dass er gegen Mainz nicht ganz auf dem Damm ist. Unabhängig von Verletzungen, einfach vom Fitnesszustand her. Dann würde ich ihn draußen lassen. Ganz einfach. Die Bundesliga geht da jetzt mal vor. Das haben wir uns erarbeitet, dieses Recht, dass wir da jetzt mal ein bisschen mehr auf die Bundesliga blicken können.
Gerade wenn man die Tabelle in der Euroleague sieht.
Ja. Und genau so würde ich es überlegen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Nordfight ist jetzt für mich gegen Mainz keine Option mehr, weil da Vogt wieder da ist, dann würde ich ihn jetzt zum Beispiel spielen lassen. Einfach nur, weil ich weiß, okay, am Sonntag wird er für mich keine Option. Startelf sein. Oder, so ein bisschen würde ich überlegen.
Oder Posche ist ein bisschen platt, dann vielleicht eben tatsächlich Bogarde spielen lassen. Ich würde jetzt keine, ich weiß, dass der Begriff abwerten klingt, keine komplette B11, aber schon ein bisschen clever abwägen, was natürlich auch eine Option wäre, Jonas. Da kann man dann so ein bisschen gucken. So wie es Hoeneß im Hinspiel gemacht hat, das war sehr intelligent. Da hat er, glaube ich, direkt 2 oder 3 Spieler direkt schon in der Halbzeit ausgewechselt und hat wirklich sehr gut Belastungssteuerung betrieben. Natürlich kamen dann noch die Corona-Fälle dazu. Aber das wäre natürlich auch eine Option zu sagen, okay, Kramer spielt, wir versuchen es relativ früh schon mit 1-2-0 klar zu machen, dann kriegt Kramer höchstens, weiß ich nicht, 55 Minuten. Aber wir können ja jetzt, wir wissen ja nicht, wie die Fitnesszustände aktuell sind bei einzelnen Spielern.
Aber da musst du dir halt auch vorzeitig bei sowas dann Gedanken machen, was ist mir wichtiger? Du kannst ja nicht sagen, Kramer spielt die erste Halbzeit gegen Liberec und bis dahin führen wir 2-0.
Du hast völlig recht, genau.
Du musst wissen, was mache ich, wenn wir bis dahin nicht 2-0 führen?
Oder
was
sogar 1-0 hinten liegen, wer weiß.
Was mache ich, wenn wir zurückliegen? Was mache ich, wenn es 0-0 steht? Nehme ich Kramer trotzdem raus, mit Blick auf Mainz. Ja,
das wird dann richtig knifflig.
Und da würde ich einfach sagen, ja, nehm ihn raus. Mainz ist da, also blöd gesagt, wenn mir jemand verspricht, dass wir gegen Mainz die 3 Punkte holen, dann würde ich auch jetzt nur einen oder keinen Punkt gegen Liberec in Kauf nehmen lieber. Weißt du, was ich meine? Ja, weil den Punkt oder die 3 Punkte, natürlich wäre es bitter, gegen Liberec nicht zu gewinnen. Aber wir brauchen den Punkt nicht. Wir kommen in der Europa League weiter. Das zeichnet sich jetzt schon ab.
Gleichzeitig muss man natürlich nochmal sagen, das ist jetzt eher so unsere Einschätzung. Hoeneß hat relativ klar gemacht, dass sie die Gruppe jetzt auch gewinnen wollen. Und deswegen bin ich gespannt, wie er genau aufstellt. Die Alternativoption wäre eben zu sagen, wir gucken, lassen vielleicht eher, ich weiß nicht, Bebu und Klaus stürmen oder so und haben dann immer noch Dabur und Kramer auf der Bank, die dann ab der 60., ab der 55. richtig Feuer machen könnten.
Genau. Ja, ich will jetzt nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Sozusagen, es hört sich jetzt gerade an, als ob ich sage, dass wir da mit der Musikkapelle aus Sinsheim hinfahren sollen. So meine ich das natürlich nicht. Es ist ja auch nicht, wir haben ja jetzt dann schon viele Spieler im Kader, auch wenn jetzt ein Dabur wieder da ist. Ich würde mir einfach nur überlegen, die Aufstellung gegen Liberec muss ja nicht schlecht sein. Und man kann ja trotzdem gegen Liberec gewinnen wollen. Aber ich würde mir halt überlegen, wenn jetzt zum Beispiel Dabur wieder fit sein sollte für Sonntag, und das weiß er, und Kramaric, Dabur mit Baumgartner sollen irgendwie die Offensive bilden, dass ich dann die 3 maximal eine Halbzeit oder 60 Minuten spielen lasse. Und das sage ich mir von vornherein ganz genau, weil Mainz einfach Priorität 1 hat. Und dann spielt ja trotzdem ein Bebu, in Klaus, in sonst jemand. Also das ist ja keine Regionalliga-Mannschaft, die wir da hinschicken. Deswegen, wir wollen natürlich trotzdem beide Spiele gewinnen, aber die Priorität sollte auf dem Mainz-Spiel liegen.
Genau, was man natürlich trotzdem sagen muss, also ich will das Spiel morgen trotzdem unbedingt gewinnen, und es wäre auch, gerade eine Niederlage wäre schon sehr enttäuschend, gerade auch, klar, Liberec kann jetzt wieder fast aus dem Vollen schöpfen, aber denen fehlt ja der Rhythmus. Die waren ja in Quarantäne, die waren ja raus. Auch generell läuft es für Liberec, ja, so mittel. Die sind gerade Sechster, haben gegen Jablonec verloren, wer auch immer das genau ist. Also die sind nicht im Tritt, die sind nicht irgendwie in Topform. Und natürlich wäre es was anderes, wenn wir ein bisschen mehr Personal jetzt hätten. Aber Beispiel, auch ganz ehrlich, ich habe einfach Vertrauen auch in unsere zweite Reihe. Wenn jetzt Baumann sagt morgen, boah, mir zwickt's in der Wade, dann lass Pentke spielen. Ich habe da vollstes Vertrauen in die allermeisten Spieler aus der zweiten Reihe für so ein Spiel, ohne dass ich das nicht ernst nehmen würde.
Ja, eben. Man muss ja auch sagen, auch ein Gacinovic gehört ja momentan zu unserer zweiten Reihe und hat ja auch schon super Spiele für uns gezeigt. Das heißt, da denke ich mir dann auch nicht vor Spielbeginn gegen Liberec, oh mein Gott, da spielt Gacinovic. Richtig. Das heißt, das ist eher eine Bestätigung für unsere zweite Garde momentan, die vielleicht nicht hundertprozentig Stammspieler momentan sind, dass wir eben auch denen Vertrauen schenken können. Weißt du, was ich meine? Deswegen denken wir da schon, dass Sebastian Hoeneß da auch die richtigen Kniffe und Entscheidungen treffen wird, dass wir da beide Spiele bestmöglich angehen können. Sowohl morgen jetzt gegen Liberec und am Sonntag 18 Uhr in Mainz.
Ah, 18 Uhr sogar, ja.
Genau, da 18 Uhr.
Ist immerhin ein bisschen Puffer. Genau, morgen, was hast du schon gesagt? 19 Uhr genau, oder sogar 18:55 steht hier. Ist das die offizielle Anpfiffzeit?
Ja. 18:50. Europa League ist immer ein bisschen strange. Kommt dann wahrscheinlich auf The Zone, gell?
Genau. Ja, das weiß
18:50 im Kalender eintragen und Sonntag 18 Uhr in Mainz. Dann denke ich mal, auf Sky wird es kommen. Genau. So viel zum Ausblick jetzt. Wir haben ja schon gesagt, was wir jetzt von den Spielen erwarten, wer wir da zur Verfügung stehen wird und viel mehr bleibt uns jetzt erstmal auch nicht zu sagen zu den Spielen. Jetzt bleibt uns abzuwarten. Wir werden die Spiele gucken und danach wieder dann mit euch einordnen.
Genau, und damit verabschieden wir uns für diese Woche, blicken sehr gespannt auf die beiden Spiele und tatsächlich ist es ja nicht nur so, dass jetzt zwei Spiele uns unmittelbar bevorstehen. Wir haben jetzt innerhalb der nächsten 8 Tage 3 Spiele und vor dem Spiel nächste Woche in der Europa League kommt natürlich wieder die neue Folge. Vielen Dank euch nochmal fürs Einschalten und wir hören uns wieder. Macht's gut.
Ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.